Jetzt im Ohr Familiengeschichten.
Der Mann in Papas Bett.
Der Podcast von und für schwule Väter.
Mit meinem Papa Dennis und meinem Co-Papa Thomas.
Eins. 2020 wurden 770.000 Kinder geboren.
Und 2021 gab es 121.777 Scheidungskinder. Das entspricht ungefähr 16%.
Genau. Also das sind die Anzahl der Kinder, die in dem Jahr zu Scheidungskindern wurden. 2020 gab es auch aus Regenbogenfamilien 14.000 Kinder.
Und da haben wir schon viel drüber diskutiert, ja, eben gerade.
Ja.
Weil ich wurde nicht gefragt, du auch nicht. Wo kommt diese Zahl her?
Ja, ich gehe davon aus, das kommt durch Adoption oder
eingetragene Lebensgemeinschaften mit Kindern etc. etc. Also ja, irgendwelche dokumentierten. Ich gehe davon aus,
dass zwei Mütter, zwei Väter dann jeweils dann dokumentiert wurden.
Ja, und ich gehe davon aus, dass die Zahl noch weitaus höher liegt. Aber gut, wir haben ja noch die Zahl 1.
Eins.
Weil ein Kind haben wir interviewen dürfen.
Im Waldschlösschen.
Genau, wieder in Göttingen, im Waldschlösschen. Und wir wurden ja schon in den Kommentaren oder über die Möglichkeit der E-Mail an sages@familiengeschichten.de oft gefragt, wann wir denn auch mal die Kinder zu Wort kommen lassen, weil der Podcast heißt ja Der Mann im Papas Bett.
Ja, jetzt ist es soweit.
Richtig.
Also im November letzten Jahres war es
soweit. War es soweit. Und Raphael ist ja kein Kind mehr. Ne?
Nee.
Bleibt immer natürlich das Kind von Andreas. Liebe Grüße an der Stelle.
Hallo Andreas.
Und von Jens natürlich auch.
Co-Papa.
Co-Papa. Viele Grüße an Jens an der Stelle.
Hallo Jens.
War auch richtig toll gemacht. Raphael ist extra für diesen Tag nach Göttingen angereist, für den Podcast, für das Interview. Der Saal war rammeldicke voll. Ich glaube, ich waren fast alle da.
Ja.
Die letzte Plätze wurden belegt, Stühle reingetragen. War spannend. Und wir kennen Raphael schon vorher. Woher kennen wir?
Letztes Jahr CSD in Saarbrücken.
Genau, da ist Raphael schon mitgelaufen. Wir waren auch mit dabei. Wir haben uns auch am Anfang getroffen. Aber Raphael ist dann auch allein, was heißt nicht ganz alleine, über den CSD gelaufen. Er wurde begleitet.
Allein war er eigentlich nie.
Nee, nicht also. Stimmt. Er war immer sehr im Fokus.
Ja.
Der Kamera. Dennis war ein Fernsehteam dabei. Es wurde eine Reportage gedreht mit Raphael und das Ganze verlinken wir natürlich unten in den Kommentaren. Da stehen alle Infos dazu. Guckt es euch an, sehr zu empfehlen. Und da kennen wir Raphael schon. Jetzt ist natürlich eine ganze Zeit vergangen, seitdem wir uns wieder das letzte Mal gehört haben. Und natürlich ist es mal wieder gewesen. Wir hatten viele Projekte, vieles zu tun. Und wir haben ja selbst auch Kinder, die im Wechselmodell bei uns sind, immer eine Woche. Und da haben wir natürlich immer ganz viel um die Ohren. Und gerade jetzt, die sind ja
zwischen 10 und 12.
Genau, und stecken ja auch in ihren Anfängen der Pubertät, beziehungsweise mittendrin.
Oh, sag nicht, dass das die Anfänge sind.
Ich habe schon immer gehört, das muss jetzt zu Ende sein, oder? Das wird nicht noch schlimmer. Und dann spricht man dann mit den Eltern und sagen, ja, wart mal ab, das kommt alles noch, das wird richtig spannend. Aber es ist ja eben eine Reise, die sie jetzt gerade machen und haben sich viel mit sich selbst zu kämpfen, sind aber dennoch immer sehr interessiert an unserem Leben.
Ja.
In allen Belangen.
Manchen insbesondere.
Ja.
Ja.
Ja, Aufklärungsunterricht an Schulen ist ja eher so Papa, Mama.
Ja, aber die anderen Informationen wollen sie auch.
Ja. Und du bist da ja nicht verlegen drum, immer geradeaus ehrlich direkt die richtige Antwort zu präsentieren. Das ist immer sehr spannend.
Man sollte keine Frage stellen, wenn man die Antwort nicht hören möchte.
Ne? Das fragen sie sich manchmal auch, aber gut. Ja, sie sind immer weiter noch aufgeweckt. Sie fragen, sind interessiert, sie gehen offen mit dem Thema um. Sie sind in der Schule damit offen. Klar, sie gehen jetzt nicht durch die Gegend und binden das jedem auf die Nase, aber sie sind da ganz frei und noch ganz, ja, wie nennt sich das denn? Unbefangen? Ja.
Ja.
Unser Kleiner hat irgendwann mir erzählt jetzt, dass es wohl auch mal kritische Nachfragen gab und dann habe ich auch gesagt, Mensch, du musst dafür ja nicht eintreten. Also du musst ja jetzt nicht für uns kämpfen, das machen wir schon. Ja, nein, Papa, wenn ein Freund oder wenn jemand damit ein Problem hat, dann ist das nicht mein Freund. Da war ich echt stolz.
Da war ich klar drin.
Ja, und das war auch für ihn völlig, völlig gerade. Und ich glaube, ähnliches hat ja, was heißt nicht, ich glaube, aber ähnliches hat ja auch Raphael in dem Interview auch erzählt.
Und ja, wollen wir aber nicht vorgreifen.
Nein, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Da gibt es so viele spannende Themen, die jetzt gleich da angesprochen werden. Keine Ahnung, ob das in eine Folge passt, wir schauen gleich mal. Aber wir wünschen euch an der Stelle ganz viel Spaß damit. Ja. Und vielleicht einfach mal das ganze Thema aus einer anderen Perspektive zu hören. Wir haben auch Nachfragen bekommen, wann wir denn auch mal eine betroffene Frau interviewen. Und auch da können wir jetzt schon sagen, gibt es Kontakte und wir bereiten das Ganze vor. Und es wird demnächst auch mal eine Folge geben, wo wir eben auch mal mit einer betroffenen Mutter in dem Fall sprechen, wie es aus deren Sicht oder aus ihrer Sicht damals gewesen ist und heute. Also das wird auch ganz spannend.
Aber jetzt erstmal Raphael.
Jetzt Raphael.
Der Mann in Papas Bett. Jetzt tatsächlich aus der Sicht des Kindes. Damals war er 15, glaube ich, ne? Wo es ihn die neue Wirklichkeit ereilt hat.
Ja.
Und zwei kleineren Geschwistern.
Genau. Kennen wir auch vom CSD. Die waren ja mit unseren Kindern mit dabei. War auch ganz, ganz toll. Riesenspaß gemacht.
Ja,
war schön. Und das Schöne für die Kinder ist auch einfach, sie haben auch gemerkt und gesehen, sie sind auch nicht alleine, ne, mit dem Thema. Und das war eben auch wichtig. Also viel Spaß jetzt. Und jetzt holen wir Raphael auf die Bühne.
Alles klar.
Wir hören uns.
Ciao.
Ja, Raphael, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Natürlich keiner sehen, was wir hier gerade sehen, und das ist richtig toll. Wir haben hier volle Hütte. Macht nochmal richtig Krach, Leute, dass mir die Leute das auch hören draußen.
Reicht.
Wir haben ja keine Zeit, ne? Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken hier.
Genau.
Wir wurden schon gesagt, Markus hat schon gesagt, wir müssen aber viertel vor fertig sein.
Also wenn ihr sagt viertel vor, dann haben wir Glück, vielleicht 10 oder 5 vor.
Genau. Wir kennen uns ja schon, Raphael. Wir waren ja mit dabei, als die Doku gedreht wurde. Wir waren beim CSD und das war auch total interessant, auch für uns, das einfach zu erleben, wie du da mitgegangen bist. Erst wussten wir gar nicht, wer du bist und dachten, neuer schwuler Vater? Nein. Du bist tatsächlich der Sohn eines schwulen Vaters.
Richtig.
Wir kennen ja den Andrea schon länger, hier aus dem Waldschlösschen. Wir hatten auch schon eine Folge mit ihm im Podcast hier aufnehmen dürfen. Das war auch sehr toll. Wann war das denn? Wie alt warst du, als Andreas gesagt hat, Mensch, mit mir ist irgendwie nicht, ich bin schwul?
Das war ziemlich genau im Oktober, November, auf jeden Fall Richtung Herbst 2016. Also zu dem Zeitpunkt war ich 15 Jahre alt.
Mit 15. Das ist ja noch relativ, ist das noch die Pubertät?
Oh ja.
Also das Ausprobieren, ne? Auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall noch Pubertät,
ja. Weißt du noch, wie das gewesen ist, was er da zu dir gesagt hat, also wie das gekommen ist?
Ja, das ist tatsächlich eine Geschichte, die hat sich so eingebrannt tatsächlich, ne? Weil das ja doch schon so überwältigend ist, ne? Weil man rechnet eigentlich nicht damit, bei einem Vater mit 3 Kindern, 15 Jahre Ehe, dass das so auf einmal kommt. Aber das war eines Abends. Wir haben ja zu zweit gewohnt, bei uns im Haus in Hagarten. Und ja, er kam von der Arbeit, ich war im Wohnzimmer auf der Couch, habe ich damals Playstation gespielt. Und da war auch alles, ne, ich habe weitergespielt und dieses ganz normale Gespräch, hallo, wie geht's, wie war dein Tag? Und dann auf einmal kam, ja, ich muss dir was sagen. Und ich direkt pausiert und rübergeschaut, okay, was kommt jetzt? Und dann kam erst mal, ja, ich habe dich letztens angelogen. Mit was? Ja, mit der Übernachtungsparty bei einem Arbeitskollegen von mir, der Geburtstag hatte. Er hat mir nämlich vor, ich glaube 2 Wochen vorher oder so ungefähr, hat mir erzählt, ein Arbeitskollege von ihm hat Geburtstag. Das Ganze wird etwas länger gehen, bis in die Nacht hinein. Er wird da übernachten. Und na, ich habe damals auch gedacht, ja, gar kein Thema, cool, ne, abends sturmfrei mit 15, das ist auch echt entspannt, da freut man sich auch drauf. Aber um wieder drauf zurückzukommen, das hat sich dann herausgestellt, dass das gelogen war, und ich mir dann auch direkt so, was ist das jetzt für eine schlimme Sache, was kommt da jetzt, dass er mich wegen sowas lapidaren eigentlich anlügt. Ne? Und dann kam dann auch direkt eine große Offenbarung, ja, ich habe jemand Neues kennengelernt. cool, ne? Du und die Mama, ihr seid jetzt seit mittlerweile über einem Jahr getrennt, auch räumlich voneinander getrennt. Ja, warum denn nicht? Das Leben geht weiter, habe ich mir dann gedacht. Und dann kam der Satz, der dann alles geändert hat, aber es ist ein Mann. Genauso, aber es ist ein Mann. Und das war dann so der Punkt, wo ich so, hä? Moment mal, 15 Jahre Ehe, 3 Kinder, wie ist das jetzt ein Mann? Also das ging nicht so in meinen Kopf rein, ich konnte es einfach nicht so nachvollziehen, auch auf dieser logisch-rationalen Ebene, ne? Aber wie gesagt, dadurch sind wir halt eben auch, durch dieses Hinterfragen sind wir dann auch ins Gespräch gekommen. Die Kommunikation zwischen uns war eigentlich immer gut, das hat alles gestimmt. Und dann, nachdem mir dann auch die Motive und die ganze Background-Story so erklärt worden ist, habe ich dann auch gemerkt, so, ja, okay, ne, also anscheinend ist da was dran. Und ja, ist doch cool, so wie es dann gelaufen ist.
Wahnsinn. Krass. Ich muss selbst aber gerade mal... Gerne. Also das heißt, ihr habt aber noch weiter gesprochen. Hast du dann weiter PlayStation gespielt oder habt ihr noch gequatscht?
Wir haben gequatscht. Also das ist dann auf einmal ganz, ganz weit zweitrangig geworden, das PlayStation-Spielen.
Das müssen Sie mir merken. Also das für zu Hause später, wenn bei unseren dann. Wir müssen sie einfach nur schocken und dann ist die PlayStation mal
eben. Ja, die Neugierde einfach erwecken. Okay, ja. Was ist da jetzt, ne? Einfach auch dieses Verstehen wollen, weil, ne, das ist ja doch, das ist Familie, das sind ja Menschen, die einem wichtig sind. Und dann möchte man schon verstehen, okay, was geht auch in deren Köpfen ab. Und ja, deswegen, ich glaube, das war. Also so lang ging das Gespräch dann auch gar nicht mehr an dem Abend, aber in den laufenden Wochen, als dann auch der damalige Partner, jetzige Mann, Jens, auch mir dann vorgestellt worden ist, da hat das Ganze ja dann mehr Fahrt aufgenommen und ja, man hatte einfach mehr Kommunikation und das ist eigentlich auch so der Schlüssel gewesen.
Ach, ist tatsächlich Jens der Partner von damals, der dir dann vorgestellt wurde?
Ja, der erste Partner, der mir vorgestellt worden ist, ist auch jetzt der jetzige Mann. Das war wirklich so, ja.
Gut, dann hast du zumindest nicht so viel Wechsel erleben müssen. Naja.
Das klingt alles für mich total rational. Also wenn du das so erzählst, das ist ganz überlegt und wieder... in Erinnerung geblieben, aber was ist da in dir vorgegangen? Das frage ich mich. Also
das ist
du klingst so ruhig, ja, das dabei.
Das ist auch tatsächlich eine sehr gute Frage und ich finde, dass das jetzt im Nachhinein natürlich auch etwas mehr rationaler, etwas mehr logischer dargestellt wird, auch von mir selber, weil ich einfach auch diesen Gesamtüberblick momentan habe. Aber wenn ich so zurückdenke, das Ganze ein bisschen reflektiere, dann war da natürlich am Anfang doch auch schon so dieser Oh Gott Gedanke, ne? Dieses typische Oh Gott. Einfach weil man auch, ne, gesellschaftsbedingt da auch gewisse Klischees im Kopf hat, gewisse Vorurteile und die kommen natürlich dann auch einem erstmal so in den Kopf. Natürlich habe ich dann aber auch von Anfang an gesagt, so, dass ich kein Problem damit habe, weil für mich die Familie immer schon so meine höchste Priorität überhaupt war und man kann kommen, was will eigentlich. Und ja, aber eben diese Vorstellungen, diese Klischees und alles, was ja eigentlich eher mit Emotionen anstatt mit Logik behaftet ist, das gibt sich dann über die Zeit. Also die erste Reaktion auf sowas ist immer emotional. Das ist einfach, das liegt in unserer menschlichen Natur, aber mit der Zeit sollte sich dann auch ein bisschen mehr unser Frontallappen einschalten und dann kommt dann mehr die Logik. Und wenn man selber Zeit hat, dann über die Situation, über die Gesamtsituation nachzudenken und sich das alles auch so mehr und mehr weiterentwickelt, dann kommt man schnell an den Punkt, wo man einfach sagt, so, ja, es ist alles so gut, wie es gelaufen ist.
Du sagtest ja eben auch mit der Gesellschaft, ich finde das auch ein wichtiges Thema. Also die Gesellschaft hat ja auch so seine Erwartung an uns alle und hat so sein Bild. Und jetzt ist ja dein Vater und eure Familie da so ein bisschen rausgefallen. Hattest du da Angst vor der Reaktion anderer? Also du warst ja noch in der Schule, ne, zu der Zeit.
Genau.
Wie ist das da gewesen? Vielleicht kannst du das jetzt irgendwie noch greifen, was da in dir vorgegangen ist. Also bist du auch in der Schule damit offen umgegangen? Also hallo, mein Vater ist jetzt schwul, ist neu, ist cool?
So tatsächlich nicht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie morgens dann da reingelaufen und hört, frohe Kunde, sondern es war tatsächlich, ich bin offen damit umgegangen, wenn sich das Thema ergeben hat. Also wenn man irgendwie mal auf das Thema gestoßen ist oder sowas, das fand ich auch immer ganz cool, weil man wirklich vorher über das Thema gesprochen hat, einige Leute sich dann auch so etwas kritischer damit auseinandergesetzt hat und ich dann tatsächlich diesen Fettnäpfchen-Move dann rausgehauen habe, aber hör zu, mein Vater ist schwul. Und die dann, so war das gar nicht gemeint. Ne, so dieses, das habe ich auch schon alles erlebt, aber generell war damals in meiner Schulzeit, so was da mein Umfeld anging, war das eigentlich nie ein Problem. Ich hatte auch tatsächlich jemanden bei mir damals in der Klasse, der auch mitten in seinem Outing-Prozess gesteckt hat und der auch extreme Angst davor hatte. Und da ich das ja dann schon so ein bisschen mehr oder weniger mitbekommen habe, konnte ich dem damit auch so ein bisschen helfen und dem auch irgendwie mal so Ratschläge geben. Und ja, der hat halt eben auch extrem Angst davor, das seinen Eltern zu sagen. Und wo ich dann auch so, ja, hör mal zu, ne, das ist auch viel einfach nur in deinem Kopf und es wird alles gar nicht so schlimm. Und ja, also denke ich, dass das immer, also dass das nicht nur mir weitergeholfen hat, sondern meinem Vater weitergeholfen hat, sondern halt eben auch Dritten.
Das ist cool. Das ist eine große Hilfestellung dann auch, ne? Also ich kenne das auch von uns jetzt, wenn wir in der Schule unterwegs sind und es gibt dort, ja, ich sag mal, ne, junge Männer, die sich gerade mit diesem Gedanken beschäftigen, die brauchen auch irgendwo einen Anker, wo sie sich stützen können. Das finde ich richtig geil. Hast du noch mal negative Erfahrungen erlebt? Also bist du mal auf Ablehnung gestoßen?
Natürlich. Ich denke, das ist ja nichts Außergewöhnliches, leider. Aber es gibt tatsächlich dann noch Leute, die dann gemeint haben, ja, finden sie nicht so cool. Und ich so, ja, okay. Ne? Wir sind aber jetzt auch in keinem familiären Verhältnis. Familie ist für mich wichtiger, so dann, ne, dann ist es das halt eben so mit uns gewesen.
Ja, ja.
Also man muss halt eben da hingehend auch klar seine Prioritäten irgendwo setzen, was einem dann persönlich wichtiger ist. Und ne, man kann schlecht beides irgendwie im Umfeld haben. So.
Das ist eine wichtige Frage, die uns, zumindest mich, ganz viel beschäftigt hat. Das ist, wie reagiert das Umfeld der Kinder? Ich wollte meine Kinder schützen. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass meine Kinder leiden. Unter dem Thema, was mich belastet. Also ich meine, ich habe ja auch jahrelang gelitten, aber ich wollte es vermeiden, dass die Kinder gemobbt werden. Das war für mich ein ganz, ganz großes Thema. Ich weiß nicht, wie sieht's hier aus? Bei euch auch so gewesen, dass ihr Angst hatte? Vielleicht mal mit Applaus, wen das betrifft, dann kann man das hören. Ja. Doch einige, ne? Und ich glaube, du kannst das jetzt auch gut relativieren und sagen, es ist gar nicht so, weil es ist eben Familie. Ich habe es tatsächlich auch so erfahren. Diese Angst war nicht, hat sich nicht bewahrheitet.
Das ich glaube, es ist eine Angst. Also die Kinder zu schützen, ja, aber andererseits auch, wie erzähle ich es dem Kind? Und also ich habe schon oft genug gehört, auch was man Angst hat, seine Kinder den Kontakt zu verlieren, eine Distanz zu generieren. Ja. Also das ist ja dieses, du hast mich angelogen, das sind ja so.
Hast du dich belogen Ängste. Gefühlt? Also du hast ja eben auch erzählt, du wurdest ja tatsächlich belogen von deinem Vater, wenn man es mal so ganz krass und überspitzt darlegt. Hast du es auch so aufgenommen oder hast du es verstanden?
Also das, mit dem ich belogen worden bin, diese Übernachtungsparty, das ist ja sowas Kleines. Und ich denke, also braucht mir auch keiner zu erzählen, jeder von uns lügt doch mal. Also oder jeder von uns hat schon mal gelogen. Und solange es nur diese Kleinigkeiten sind, ist doch alles gut. Also klar, am Anfang hat man auch diesen Gedanken gehabt, oh Gott, da war noch Betrug, Hintergehen und alles ist noch mit im Spiel. Aber nichts, was Kommunikation nicht lösen könnte. Und von daher muss man da sich auch selber mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, erstmal zuhören, ausreden lassen, selber seine Sicht auf die Dinge machen, sein eigenes Bild von dieser ganzen Situation machen und danach dann vielleicht erstmal den Mund machen oder Mund aufmachen und entscheiden.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch was uns immer wieder beschäftigt, ne? Dieses Thema, man belügt sich selbst, man belügt sein Umfeld vielleicht und spielt so ein Maskenball eben, ne? Man hatte eine Maske auf. Wie hast du deinen Vater wahrgenommen in der Zeit?
Stärker, lebensfroher. Also diese ganze Situation, dieser ganze neue Lebensabschnitt, der sich damit geformt hat, war eigentlich positiver als diese vergangenen. Weil viele, die meisten wissen es ja auch schon, die Vergangenheit von meinem Vater mit der Alkoholsucht und allem drum und dran, das sind natürlich dann Lebensepisoden, die die Familie auch direkt betreffen. Und das in einem negativen Aspekt, ganz klar. Und so, wenn dann mit offenen Karten gespielt wird und man selber befreiter durchs Leben gehen kann, können auch deine Liebsten befreiter durchs Leben gehen. Und von daher war das auch ein Punkt, ne? Gerade auch diese Selbstfindungsphase von meinem Vater, die uns, denke ich, alle auch irgendwo weitergebracht hat.
Wow.
Krass.
Wir haben gleich eine Frage aus dem Publikum, aber ich wollte nochmal, ihr seid drei Kinder. Du warst 15, dann war deine anderen Geschwister noch deutlich kleiner. Habt ihr da miteinander dann gesprochen auch über das Thema oder wie war das bei euch dreien? Du bist ja schon deutlich älter als die anderen beiden.
Ja, ich bin 7 Jahre älter als mein Bruder und 11 Jahre älter als meine Schwester. Also doch schon etwas gravierender Unterschied, auch gerade zwischen mir und den beiden und zwischen den beiden unterschiedlich. Die haben natürlich ein viel stärkeres Band zueinander, als ich zu ihnen habe. Was auch logisch ist, die haben ja immer beieinander gewohnt bei der Mutter, ich alleine beim Vater. Aber zu dem Zeitpunkt mit 15, 16 Jahren sich dann mit seinem 9-jährigen Bruder und seiner 5-jährigen Schwester über das Thema zu unterhalten, ist ein bisschen schwierig. Aber so jetzt nach diesen jetzt guten 8 Jahren, seit 7 Jahren, seitdem das jetzt auch raus ist und die Kinder sich halt eben auch weiterentwickelt haben, mein Bruder ist jetzt so alt wie ich damals, meine Schwester wird so langsam älter, reifer im Kopf, kapiert mehr. kann man doch sagen, dass die das auch sehr gut aufnehmen, weil das halt eben auch schon ein elementarer Bestandteil ihrer frühen Kindheit war. Und meine Schwester, die kennt das ja gar nicht anders. Zu dem Zeitpunkt, als meine Eltern noch zusammen gewohnt haben, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als sie sich getrennt haben, war meine Schwester 2,5, 3 Jahre alt. Und mit dem Outing dann war sie so um die 4 Jahre alt. Dann bekommt man das ja noch gar nicht so wirklich mit und kapiert auch gar nicht genau, was da jetzt passiert. Also für sie war das, denke ich mal, direkt von Anfang an klar, die Situation ist so, wie sie ist. Aber bei meinem Bruder auch, kann ich sagen, der hat das Ganze auch super angenommen und ja.
Wie ist denn das Verhältnis heute mit eurer Familie? Also habt ihr miteinander Kontakt? Hast du Kontakt mit der Mutter, mit deiner Mutter?
Wir haben ein super Verhältnis, würde ich sagen. Also trotz dieser ganzen Geschichte mit Scheidung und hier, wer bekommt die Kinder und alles. Also meine Eltern, da muss ich auch sagen, habe ich bis heute den größten Respekt vor ihnen, haben das Ganze geregelt bekommen mit ihrer Scheidung und sowas. Mit dem Hintergrund, denk an die Kinder haben Priorität. Wir müssen jetzt nicht hier in irgendeinen Ehekrieg verfallen, nur weil die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Sondern sie haben ganz klar gesagt, okay, wir machen so und so und so. Ich durfte damals auch entscheiden, wohin ich gehe. Na, es war klar, meine beiden jüngeren Geschwister gehen zur Mutter. Und das war halt eben generell alles sehr, sehr friedvoll. Nicht so, wie man sich das so vorstellt, ne, mit diesem Ehekrach, mit diesem Rosenkrieg, der da teilweise immer geführt wird. Und bis heute ist das Verhältnis eigentlich ganz gut. Also ich hab noch sehr guten Kontakt zu meiner Mutter, zu meinen Geschwistern auch. Mein Vater hat noch Kontakt zu meiner Mutter, auch wegen der Kinder, weil man muss das ja auch organisieren und alles. Aber auch zwischen den beiden, das ist immer noch auf einer gut freundschaftlichen Ebene, so wie ich das jetzt bezeugen kann und mitbekomme. Also alles bestens.
Super. Das, so wünscht man sich's ja, ne? Das ist ja Traum, wenn es immer so ist.
Das ist ein Weg, ne?
Hast du denn mal mit deiner Mutter darüber gesprochen, über das Thema? Oder hast du das mal wahrgenommen? Hast du was mitbekommen?
Ja, also da muss ich auch sagen, dass das einfach mal wieder viel zu perfekt zusammengepasst hat, weil meine Mutter tatsächlich auch nach dem Outing gesagt hat, so, ja, cool, dass es ein Mann ist. Weil wenn es eine Frau wäre, müsste ich mich immer fragen, was hat sie, was ich nicht habe. Und so ist es halt eben eine ganz andere Situation, ne? Weil, ja, also von daher, sie hat es auch extrem gut aufgenommen und konnte auch super damit umgehen.
Also oftmals hört man ja auch, ich habe ja auch, nachdem wir die Reportage gesehen haben, es gibt ja dieses tolle Kommentarfeld da drunter, da waren ja einige, sind da sehr, sehr viele positive Kommentare, also das ist super angekommen. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, ist auf jeden Fall empfehlenswert auf YouTube. Ich weiß, habt ihr im Kopf gerade den Namen? Wie ist denn der Titel von der Reportage?
Familie zerstört, Vater plötzlich schwul, irgendwie so.
Ja, genau.
Auf jeden Fall was sehr provokant ist. Ja. Oder sehr, sehr, ja, ne. Aber so sollte
es. Wir packen es direkt in die Kommentare unten drunter, dann kann sich das jeder nochmal.
Das kann unserem Podcast aber nicht geben, das klingt nämlich überhaupt jetzt nicht danach. Familie zerstört worden, wie oder irgendwas.
Ich war echt verwundert, als ich den Titel gelesen habe, ich mir gedacht, oh Gott, was haben die denn jetzt da zusammengeschnitten? Aber dann habe ich es geschaut und es war eigentlich doch recht gut. Also ja, auf jeden Fall empfehlenswert.
Es ist super angekommen, finde, Alter, Wahnsinn.
Was in den Kommentaren auch immer wieder kommt, ist, und die Frau, ne? Die Frau, genau, ist zu wenig im Bild, was ist da?
Die Frau wurde belügt. Es kommt ja auch oft von Frauen dann, die das nicht betrifft, das Thema, die dann sagen, ich wurde ja belogen. Ne? Es wurde ja ein Spiel gespielt über, was ich jetzt 15 Jahre zum Beispiel Ehe. Und die Frau wurde 15 Jahre belogen. Warum erst so spät? Kann man das nicht gleich sagen, dass man einfach schwul ist? Warum verarscht, ich sag's mal so, wie es ist, warum verarscht man 15 Jahre eine Frau? Mal ganz provokant. Wir wissen alle, dass es nicht so ist, aber...
Die Kommentare sind mir auch aufgefallen, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass die meisten Leute auch wahrscheinlich gar keine Ahnung haben darüber.
Das stimmt.
Ne? Also es gibt auch viele Fälle, in denen es nicht so ist wie bei uns, wo die Frau sich auch tatsächlich hintergangen fühlt. Aber um das auch mal so ein bisschen runterzubrechen, wieso, weshalb, warum man das macht, man macht das ja auch nicht freiwillig. Man macht das ja, weil man irgendwelche Gedanken, irgendwelche Fluseln, irgendwelche Ängste im Kopf hat, die da so tief und fest verankert sind, dass man sagt, okay, ich wahre lieber den Schein und alles ist gut und ich versuche das dann, keine Ahnung, mit irgendwas anderem zu kompensieren. Das kann ja die unterschiedlichsten Formen annehmen. Ne? Bei meinem Vater zum Beispiel war es halt eben der Alkohol. Aber es gibt auch viele, die dann, keine Ahnung, anderen Substanzen oder was weiß ich, Sport, Essstörungen, all das, all diese Krankheiten resultieren halt eben gerade aus diesem Unterdrücken. Und ja, ich kann auch in einer gewissen Art und Weise die Frau verstehen. Ich denke, ne, 15 Jahre und dann kommt sowas raus, ist auch nicht leicht für sie. Und deswegen, also falls sich jemand hierdurch ermutigt fühlt oder auch noch im Outing-Prozess steckt, ne, ich habe da so ein schönes Zitat von Seneca, ich bewege mich viel unter den Stoikern, der sagt halt eben auch, ne, wir leiden in unseren Gedanken viel mehr, als wir es im echten Leben tun. Und deswegen dieser Step, diese Ängste zu überwinden, das ist erstmal befreiend für einen selber. Und wenn danach halt eben auch nicht die gewünschte Reaktion kommt, dann ist es halt eben leider so. Also das ist auch nicht anders zu sagen. Es wird nicht alles im Leben perfekt laufen. Das Leben ist hart. Es besteht aus Prüfungen. Aber man muss sich ja nicht davor verstecken, sondern wenn man sich denen stellt und auf die Schnauze fällt und danach wieder aufsteht, dann ist man viel weiter, als man am Anfang war.
Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Kannst du den Vätern etwas mit auf den Weg geben, die sich große Sorgen machen, dass sich durch ein Outing der Kontakt zum Kind verschlechtert?
Ja, kann ich. Und es, also mein Rat persönlich ist da auch, ne, ähnlich zu meiner Aussage, die ich gerade schon getätigt habe, traut euch. Tut es einfach. Ne, nicht viel Gedanken daran verschwenden. Ich weiß, es ist schwierig. Aber tut es. Vielleicht, ne, auf die Szenerie achten, ne, dass man das wirklich ruhig macht und auch nicht so Hals über Kopf, weil das kommt dann auch sehr schock- und panikartig dann, ne, die Reaktion auch. Aber auf jeden Fall sollte man es tun, weil die Reaktion, sie wird entweder positiv oder negativ sein. Und daran ändert sich auch nicht der Zeitpunkt des Outings. Ich denke, jeder schwule Vater, der noch nicht geoutet ist, hat irgendwann mal vor, sich zu outen. Oder es wäre das Beste für ihn, sich zu outen. Und deswegen auch keine falsche Scheu, einfach den Prozess angehen und warten. Oft ist es auch so, dass die ersten negativen Reaktionen, wie schon gesagt, aus dieser emotionalen Ebene heraus folgen und dann über die Zeit hinweg, durch einen gewissen Prozess, das Ganze wieder in das Logisch-Rationale geht und die Kinder danach erkennen, okay, gut, aber mein Vater geht so besser. Und ich denke auch, oder ich gehe mal schwer davon aus, dass ein Großteil der Kinder, dass denen die Familie wichtiger ist als irgendwelcher Hass. Also so sollte es sein. Und auch wenn es am Anfang nicht so scheint, über Zeit, durch den Prozess, kommt das langsam und stetig wieder. Da braucht man einfach auch nur ein bisschen Geduld.
Nach der Reportage, die du gemacht hast, hat sich da in deinem Bekanntenkreis, ist das bekannt geworden? Hast du da Reaktionen drauf bekommen?
Oh ja, tatsächlich. Also auch mehr, als ich mir gedacht habe. Ja, das war dann, irgendwann habe ich auch so die Nachricht bekommen, ja, das ist jetzt online und alles. Ich habe auch so gedacht, cool. Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe es mir nicht angeschaut. Bis vorgestern, in Vorbereitung auf heute. Tatsächlich, also vorgestern habe ich das erste Mal geschaut, aber einfach aus dem Hintergrund, ich hasse es, meine eigene Stimme zu hören. Ich denke, wie bei jedem.
Wir auch.
Ja, stimmt. Ja. Und ja, deswegen habe ich Slice gehört, aber die ersten Reaktionen kamen tatsächlich so ungefähr eine Woche, nachdem das dann online gegangen ist, von Freunden, die ich aus der Universität kannte, die dann auch so recht positiv überrascht waren. Also ich habe tatsächlich nur positive Resonanzen bekommen, keine negativen. Und von daher ja, fand ich das gut. Ja, und auch meine Hauptintention dahinter, einfach mal ein bisschen Mut machen, vielleicht wirklich Väter, die noch im Outing-Prozess stecken oder das Ganze angehen wollen, dahingehend zu zeigen, okay, ne, so kann es sein, man muss sich da jetzt auch nicht so den Kopf drum machen. Das war ja eigentlich die Hauptintention dahinter und ich denke, das haben wir auch gut umgesetzt bekommen.
Ja. Wie war denn das für dich, als du, wir sind ja ein Haufen hier bunter Hühner und verrückt sind wir teilweise, es ist schon eine andere Welt, die ich da auch kennenlernen durfte. Und wir haben jetzt auch ein bisschen gedauert, ehe ich mich darin zurechtgefunden habe, mittlerweile kann ich das ganz gut, denke ich. Wie ist das für dich gewesen? Du bist ja dann auch beim CSD mit gewesen, du bist jetzt seit gestern hier bei uns in dem Waldschlösschen in der Gruppe. Wie ist das für dich?
Am Anfang recht ungewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch gerade beim CSD hat man sich teilweise gedacht, okay, muss das jetzt sein? Oder ne, es gab viele Sachen, die man da auch gesehen hat, bei denen einfach das Verständnis nicht da war. Bei denen man sich so gefragt hat, wieso, weshalb, warum. Aber
welche?
Welche? Welche Sachen?
So ja, ja.
Zum Beispiel sowas wie die Leute, die sich als Hunde verkleiden. Ja. Das fand ich ein bisschen, ja. Aber da habe ich, wieso, weshalb, warum, aber wie gesagt, ne, das ist dann auch so der erste Gedanke so. Und dann im Nachhinein kommt dann auch wieder so, ja, das Logische so. Ich kann es wahrscheinlich gar nicht verstehen, weil ich einfach nicht dieselben Gedankenweise oder Gedankengänge habe wie diese Person und von daher ist vielleicht nicht immer das Verständnis da, aber muss es auch nicht, sondern die Toleranz ist die Hauptsache. Also ich muss es nicht verstehen können, aber solange ich es tolerieren kann, ist es doch okay.
Ich hatte immer Angst davor, ne, so ein Teil. Also auch unsere Kids, die waren auch im CSD. Die erste Frage, die gekommen kam, ist, Papa, warum haben die da Masken auf? Ne? Also das war so genau das Gleiche, wie du gerade sagtest. Auch komplett kostümiert. Und ich sag, weißt du was, wir gehen da einfach mal hin und fragen. Die erklären dir das bestimmt gerne. Und tatsächlich war das gar kein Thema. Ne? Also das war hinterher, wenn man sich mit den Leuten einfach nur unterhält und dann versteht, warum und welcher Gedanke dahinter steckt, genauso wie Drag. Und wir sind einfach mal hingegangen, haben dann mit denen gesprochen und dann haben die auch wirklich Tipps zum Schminken gegeben. Und es war so herrlich offen. Und so habe ich diese Welt dann auch kennengelernt. Aber ich muss sagen, am Anfang war ich auch erstmal, wie nennt man das denn, schockiert?
Ja. Ich denke, das trifft ganz gut.
Weil es einfach auch so, weil es vielleicht auch so offen ist, weil dort eben die Dinge ausgelebt werden, was dann eben in den Möglichkeiten steht. Und jetzt ist bei dir aber auch, du bist angekommen.
Ich bin hier angekommen, wie gesagt, einige kannte ich schon. Ich habe auch neue Leute kennengelernt. Und das finde ich ist halt eben auch das Gute hier. Man findet hier immer ein Gespräch, man kommt immer ins Gespräch. Jeder ist hier offen, jeder ist hier nett. Von daher ist die Gruppe ja eigentlich, nicht eigentlich, eigentlich ist ein Scheißwort. Aber ist die Gruppe hier sehr nett, sehr zuvorkommend. Und ich habe mich hier direkt willkommen gefühlt.
Ja, dann geben wir das Kompliment an die Gruppe. Das zeichnet uns ja auch, glaube ich, aus hier in diesem Kreis. Wir sind natürlich auch die Tage, wo wir hier in Waldschlösschen sind, viel mit diesen Themen beschäftigt. Wir haben viele tiefgründige Workshops, die wir hier haben. Wir helfen uns natürlich gegenseitig. Wir haben ja alle unseren Packen, den wir damit tragen. Unter anderem eben auch die Geschichten, wie jetzt von Raphael gehört, dass unsere Kinder uns sehr viel bedeuten und wir die Kinder entsprechend schützen möchten. Wie gehen wir damit um?
So, ihr Lieben, das war der erste Teil des Interviews mit Raphael.
Genau, wir haben es war abzusehen, dass es nicht in eine Folge passt.
Ja, Dennis, der redet einfach auch viel zu gerne und lang.
Ja, absolut. Mein Redeanteil ist sehr hoch.
Ja, aber Raphael hat auch viel zu erzählen und wir hoffen, wir haben euch auch neugierig gemacht auf den zweiten Teil.
Genau, den lassen wir direkt jetzt im Anschluss, laden wir den hoch.
Genau. Das heißt, wir hoffen, wir sehen euch gleich dann beim zweiten Teil.
Oder hören.
Ach ja.
Wir haben noch...
Wir hören euch oder ihr hört uns. Aus den Ohren in den Kopf. Das war Der Mann in Papas Bett.
Aus dem Podcast Familiengeschichten mit meinem Thomas
und meinem Dennis. Schön, dass ihr ein Ohr für uns hattet. Macht den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und werdet Teil unserer Community. Hast du Wünsche, Ideen oder Kritik? Sag es @familiengeschichten.de.